Wir lesen heute aus dem 2. Thessalonicher Brief die ersten 5 Verse, aber ich möchte gerne im Zusammenhang des Gebets dazu lesen aus dem 1. Kapitel, das ist ab Vers 11, Kapitel 1 ab Vers 11. Deshalb beten wir auch alle Zeit für euch, dass unser Gott euch der Berufung würdig mache und alles Wohlgefallen der Güte und das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe. Damit der Name unseres Herrn Jesus Christus in euch verherrlicht werde und ihr in ihm. Gemäß der Gnade unseres Gottes und des Herrn Jesus Christus. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblich von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Lasst euch von niemand in irgendeiner Weise verführen, denn es muss unbedingt zuerst der Abfall kommen und der Mensch der Sünde offenbart werden, der Sohn des Verderbens, der sich widersetzt und sich über alles erhebt, was Gott oder Gegenstand der Verehrung heißt, sodass er sich in den Tempel Gottes setzt als ein Gott und sich selbst für Gott ausgibt. Denkt ihr nicht mehr daran, dass ich euch dies sagte, als ich noch bei euch war? Soweit erstmal Gottes Wort. Wir wollen noch einmal zusammen den Herrn um seinen Segen bitten, wenn wir hier unter seinem Wort stehen. O Herr, wir bekennen unsere Schwachheit vor dir. Du weißt, wie schnell wir uns an dein Wort gewöhnen und an bekannte Begriffe und Sätze, sodass diese zwar in unserem Kopf da sind, aber dass wir nicht mehr in Übereinstimmung mit deinem Wort leben, dass sie nicht mehr unser Leben und Denken füllen, unseren Glauben stärken. Du siehst, Herr, wie sehr wir die Hilfe deines Heiligen Geistes brauchen, dass du das Fleisch mit all seinen erklärenden Neigungen, dem Fleisch mit all seinen erklärenden Neigungen widerstehst durch dein Wort und dass du uns die Gnade des Glaubens gibst, sodass wir deine Herrlichkeit sehen in all dem, was du offenbart hast. Herr, gib uns die Liebe zu deinem Wort, die Freude an deinem Wort. Gib uns den Glauben, der dich in deinem Wort sieht und deine Herrlichkeit, die Herrlichkeit deines Handelns. Komm du und sei in unserer Mitte. Wir können nichts tun, das sagst du uns. Wir begreifen das Ausmaß dieser Aussage von dir nicht. Und doch, Herr, wollen wir dich um deinen Heiligen Geist bitten, um Christi willen, dass du uns aufhilfst, dass du alles Können von uns nimmst, sodass unser Vertrauen ganz auf dich gerichtet ist, dem Anfänger und dem Vollender des Glaubens. Wir loben und wir preisen deinen Namen. Amen. Es geht um Hoffnung und Glaube in der Endzeit. Denn er spricht ja hier von dem Kommen des Herrn und von dem, was kurz davor geschehen muss. Nun, ich glaube, wir werden heute nicht so intensiv auf das Thema hier des Sohnes des Verderbens und dem Mann der Bosheit eingehen und der Gesetzlosigkeit. Ich werde das dann hoffentlich beim nächsten Mal tun. Aber ich möchte uns hineinnehmen in den Kontext, in die Voraussetzungen für einen rechten Umgang mit diesem Text. Und dafür sind diese einleitenden Verse von Paulus sehr hilfreich. Wir haben nur ein Problem und unser Problem ist, dass wir in einer Zeit des Wohllebens stehen. Wir hören zwar von Verfolgungen, aber die sind alle weit weg. Und da diese Verfolgungen weit weg sind, gehen wir auch anders mit den Anweisungen dieses Wortes um, wie die Thessalonicher, die mitten in der Verfolgung standen. Wir haben es sozusagen geschafft, es als etwas distanziert zu betrachten. Wenn wir in der Gebetsstunde davon sprechen, und wir werden ja immer wieder an Leute in der Verfolgung erinnert, so ist es doch etwas anderes, wenn wir daran erinnert werden, als dass wir einfach nur, als wenn wir selbst mitten in diesen Nöten, in diesen Herausforderungen stehen würden. Wenn wir daher, glaube ich, ist es wichtig, dass wir auf diesen Kontext achten, dass wir uns ihn nochmal in Erinnerung rufen. Und ich werde dann auch sehr viele Parallelen reinnehmen heute, Parallelen von dem Herrn Jesus und wie er seine Jünger vorbereitet, aber dazu dann später. Schauen wir erstmal nochmal ganz klar, an wen schreibt Paulus das? Also ich meine jetzt nicht, dass es die Thessalonicher, die Thessalonicher sind, das wisst ihr, aber in dem Sinne, was wird uns über sie von ihrer Situation verraten? Was wird uns gesagt über ihr Leben? Schaut, wir haben das hier in Vers 3 und 4. Wir sind es Gott schuldig, alle Zeit für euch zu danken, Brüder, wie es sich auch geziemt, weil euer Glaube über die Maßen wächst und die Liebe jedes Einzelnen von euch zunimmt, allen gegenüber. Also hier ist Liebe und Glaube und nicht nur Liebe und Glaube, sondern Paulus muss bekennen, weil es offenbar ist, weil es offensichtlich geworden ist, was wir gerne sagen würden, ach, das ist im Herzen, du weißt nicht, was in meinem Herzen ist. Nun, es soll so sein, dass es so mächtig ist im Herzen, dass andere sehen, wie es zunimmt und wächst. Paulus schickt den Timotheus, Timotheus kommt nach Thessalonich und er sagt, Paulus, der Glaube wächst, er nimmt zu. Es soll zum Ausdruck bringen, weil es so seine Kraft entfaltet im Herzen, dass es eben offensichtlich wurde. Der Timotheus kommt zurück und berichtet Paulus davon und Paulus sagt, wir danken Gott dafür, auch das ist wichtig, es war das Werk des Herrn, die Kraft des Werkes Gottes in dem Gläubigen. Und das ist wiederum so entscheidend in der Auseinandersetzung mit diesem Thema. Es geht nicht um deine Kraft noch um meine Kraft, sondern es geht darum, was Gott zu tun vermag in den Gläubigen. Und damit hast du die Thessalonicher als glaubensstärkendes Vorbild. Nicht einfach ein Blick einmal 2000 Jahre zurück zu den Thessalonichern, sondern wir schauen auf die Kraft Gottes in seinen Heiligen, das, was Gott hervorgebracht hat in dieser Zeit der Bedrängnis. Deswegen sagt er auch in Vers 4, sodass wir uns selbst im Hinblick auf euch rühmen, in den Gemeinden Gottes wegen eures standhaften Ausharrens und eurer Glaubenstreue in all euren Verfolgungen und Bedrängnissen, die ihr zu ertragen habt. Also er sieht hier eine Gemeinde und er beschreibt die Situation der Gemeinde als eine Gemeinde, die Verfolgungen und Bedrängnisse zu ertragen haben. Sie sind mittendrin dafür in der Situation, sich verstecken zu müssen, angegriffen zu werden, getrennt zu werden, Leid zu haben, all das zu ertragen. Aber was sieht er bei ihnen? Er sieht bei ihnen standhaftes Ausharren. Er hatte sich, nachdem er selbst fliehen musste, wegen der Verfolgung in Thessalonich, als die Gemeinde gegründet war, hatte er sich große Sorgen gemacht. Und wir lesen das im ersten Thessalonicher Brief. Er hatte sich große Sorgen gemacht, wie die Bedrängnis mit ihnen, also was die Bedrängnis mit ihnen machen würde. Und so schickte er den Timotheus zurück. Aber bevor er ihn zurückschickt, nochmal ganz kurz, wie er selbst damit umgegangen ist. Und zwar seht ihr das in 1. Thessalonicher 2, Vers 14. Denn ihr, Brüder, seid Nachahmer der Gemeinden Gottes geworden, die in Judäa in Christus Jesus sind, weil ihr dasselbe erlitten habt von euren eigenen Volksgenossen, wie sie von den Juden. Hier sind zwei Informationen sehr wichtig für uns. Die erste Information ist, dass er sagt, dass sie die gleiche Verfolgung erleben mussten wie die erste Gemeinde in Jerusalem. Und das haben wir in der Apostelgeschichte gut beschrieben, wie sie verfolgt wurden, wie sie enteignet wurden, wie sie fliehen mussten, wie Jakobus getötet wurde, wie Petrus und Johannes ausgepeitscht wurden und so weiter, wie sie bedroht wurden. All das ist beschrieben in der Apostelgeschichte und er sagt, genau das habt ihr erlitten. Aber wir sehen ein zweites. Er sagt, was hat die erste Gemeinde getan? Wie hat sie darauf geantwortet? Und er sagt, genau diese Antwort haben wir bei euch bei den Heiden gefunden. Ihr habt die gleiche Antwort auf die Verfolgung gegeben. Wir merken also, gleiches Leid, aber das ist nicht selbstverständlich, dass die gleiche Antwort hervorkommt. Hier sehen wir die gleiche Antwort bei den Thessalonichern, nämlich, dass er ihnen sagen muss, sie sind Nachahmer geworden in der Art und Weise, wie sie mit den Dingen umgegangen sind. Und das sehen wir dann nochmal in Vers 1. In 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 6, also er schickt dann den Timotheus aus Sorge für diese Gemeinden, ob sie richtig damit umgehen, ob sie glaubend damit umgehen und sagt dann nun aber, da Timotheus von euch zurückgekehrt ist und uns gute Nachricht gebracht hat von eurem Glauben und eurer Liebe und dass ihr uns alle Zeit in gutem Andenken habt und danach verlangt, uns zu sehen, gleich wie auch wir euch sind wir deshalb, ihr Brüder, euretwegen bei all unserer Bedrängnis und Not, also er selbst schreibt aus Bedrängnis und Not, getröstet worden durch euren Glauben, denn nun leben wir, wenn ihr feststeht im Herrn. Also was sagt er dazu? Er sagt, dass die eigentliche Not oder das eigentliche Anliegen von Paulus ist, zu sehen, dass sie im Glauben antworten und dass sie feststehen im Herrn in der Bedrängnis. Dass sie feststehen im Herrn in der Bedrängnis. Und jetzt kommt etwas sehr Interessantes. Was haben wir dann in seinem Gebet im 2. Thessalonicher Brief? Also denken wir mal, jetzt holen wir uns mal ein bisschen einfach bringen wir das einfach ein bisschen in den Vergleich. Wenn wir von einer verfolgten Gemeinde hören oder von Christen in verfolgten Situationen und wenn die uns in der Gebetsstunde präsentiert werden, was ist die übliche Bitte in unserer Zeit für die Christen in der Verfolgung? Gib, dass die Verfolgung aufhört. Hol sie raus. Mach dies, dass sie es leichter haben. Findet ihr eine Bitte im Neuen Testament, die genau das zum Ausdruck bringt? Nicht? Nicht? Warum nicht? Weil sie die Notwendigkeit dieser Verfolgung sahen. Sie haben von Anfang an den Gemeinden gesagt, ihr müsst verfolgt werden. Ihr müsst durch viel Leid in die Herrlichkeit eingehen. Das ist Gottes Bestimmung. Es ist also nicht Gottes Bestimmung, dass es aufhört. Sondern es ist Gottes Bestimmung, dass ihr durch sie in die Herrlichkeit Gottes eingeht. Und wenn ihr jetzt auf das Gebet schaut, und das tun wir einfach nur wir haben das Gebet letztes Mal betrachtet, aber lasst uns doch mal schauen, dass Paulus hier im ganzen Gebet nicht sagt, wir beten, dass eure Bedrängnisse geringer werden. Wir danken auch nicht dafür, dass sie nicht mehr so hart sind wie früher. Sondern er sagt hier, deshalb beten wir alle Zeit für euch, dass Gott euch der Berufung würdig mache. Erstens, dass Gott euch der Berufung würdig mache. Im Leid kommt raus, wer du bist. In der Bedrängnis zeigt sich, wo dein Herz ist. In der Not zeigt sich dein Glaube. Wem glaubst du? Wer hat die Macht? Wenn du verfolgt wirst, wenn du Leiter trägst, wenn du enteignet wirst, wer hat die Macht? Wofür lebst du? Was ist deine Hoffnung im Leid? Schaut, all dies sagt aus, ob du würdig der Berufung wandelst. Was ist dein Ziel? Was proklamiert die Antwort, die du gibst bezüglich deines Zieles und deines Glaubens? Was proklamiert deine Reaktion über die Autorität Gottes in der Bedrängnis? Wenn Unrecht geschieht, ich wiederhole, wenn dir Unrecht geschieht, Wenn man dir alles wegnimmt, wenn man dich anklagt für Dinge, die du nicht getan hast, das war Alltag für Paulus. Ausgepeitscht zu werden für das, was du nicht getan hast, aber so zu tun, als hättest du es rechtmäßig verdient. Der Richter fällt das Urteil und das Urteil ist, nur weil er die Macht hat, als gerecht proklamiert und ist völlig ungerecht. Wie antwortest du in der Situation? Schaut, das beweist oder das offenbart, ob du der Berufung würdig wandelst. Ob du der Berufung würdig wandelst. Und hier musst du neu die Frage stellen, was ist denn meine Berufung? Was ist denn mein Ziel? Wofür lebe ich? Wofür lebe ich? Wir hatten es im Kolosserbrief, wo Paulus uns sagt, trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Trachtet nach dem, was droben ist, nicht nach dem, was auf Erden ist. Gibt es ein Buch von John Owen, meine geistliche Gesinnung. Und er spricht in dem Buch davon, er sagt nicht, es kommt nicht darauf an, was du hin und wieder mal für fromme Gedanken hast, sondern es kommt darauf an, wohin der Strom deiner Gedanken geht. Was ist sozusagen der tragende Strom deiner Gedanken? Wohin führt er? Beschäftigt er sich mit den Nichtigkeiten dieses Lebens oder weist er auf den Himmel hin? Ist er gefüllt von der Hoffnung des Evangeliums? Ist die Antwort Glaube an die Verheißung, Glaube an die Nichtigkeit des Diesseitigen und die Vergänglichkeit? Oder sagt es etwas aus über den Glauben, wie wichtig das Hier und Jetzt ist, dass ich jetzt Recht bekomme, dass ich jetzt das bekomme, dass ich das noch erreiche und dieses noch erreiche? Wir merken, es verändert alles. Was ist der Strom deiner Gedanken? Wohin führt er? Und dann möchte ich an noch einen Punkt erinnern und der sagt uns hier, das ist das Ende, wo er sagt, der das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringt. Das ist wichtig. Paulus geht nicht davon aus, dass wir sofort recht handeln, dass unser Glaube nicht geprüft werden muss, dass er nicht bewährt werden muss, dass er nicht in Anfechtungen ist, dass er nicht herausgefordert wird. Und er weiß, diese Anfechtung ist da. Er selbst sagt ja, wir haben gesehen, wie ihr das Evangelium angenommen habt. Wir haben gesehen, wie ihr euch von Götzen zu Gott bekehrt habt. Er sagt, ich habe keinen Zweifel gehabt, dass ihr Gottes Kinder habt, dass ihr Gottes Kinder seid. Jetzt kommen wir runter auf unsere Gegenwart. Hey, darfst du das überhaupt in Frage stellen? Darfst du dann noch zweifeln? Darfst du dann noch dir Sorgen machen? Paulus macht es. Paulus sagt, wir haben uns große Sorgen gemacht, ob der Versucher euch nicht versucht hat. Oh nein, ich brauche nicht an deinen Glauben, an deine anfänglichen Glauben zu zweifeln, aber ich muss wissen, was die Bibel sagt, nämlich, dass ich in einer Welt der Versuchung lebe und der Satan und mein Fleisch und die Welt, sie kommen mit ihren Versuchungen und Paulus machte sich Sorgen, dass der Versucher die Thessalonicher nicht versucht hat, sodass dass sie den Glauben, dass der Glaube schwach geworden ist, die Hoffnung trüb geworden ist, die Freude im Herrn nachgelassen hat aufgrund dieser großen Not. Da merkt ihr, was für ein Gebet. Es ist der Glaube, es ist das Werk des Glaubens, das Werk des Glaubens. Er weist hier wieder auf Gott hin und sagt, ich bete, dass Gott das Werk des Glaubens, der meint, dass angefangen, sichtbar, offensichtlich ist, in Kraft zur Erfüllung gebracht wird. In Kraft. Das heißt, dass dieser Glaube durchs Tränental geht und stärker wird. Dass dieser Glaube so gefestigt wird, dass mit der größer werdenden Not die Freude an Gott größer wird. Die Freude der Hoffnung größer wird. Die Sehnsucht nach Christus größer wird. Und die Weltlichkeit niedergerissen wird. Glaube ist sozusagen die Tugend überhaupt, durch der alle Dinge von Gott uns gegeben werden. Nicht nur die Erlösung, sondern deine Liebe hängt vom Glauben ab. Deine Geduld hängt vom Glauben ab. Dein Leben hängt vom Glauben ab. Deine Zeugniskraft hängt vom Glauben ab. Glaube gibt dir den Sieg über den Zorn, über Selbstsucht. Glaube führt zur Selbstverleugnung. Glaube rechnet die Schmach des Christus als Ehre an. Es ist alles durch den Glauben. Es ist so bestimmend. Deswegen sagt er, das Werk des Glaubens in Kraft zur Erfüllung bringe, weil es Gottes Werk ist. Gott, der Anfänger und der Vollender des Glaubens ist. Warum ist das so wichtig? Warum sage ich das? Nun, ein Stück weit hatte Paulus und die Apostel mussten sofort nach der Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren, was Jesus ihnen gesagt hat. Sie mussten sofort nach der Ausgießung des Heiligen Geistes erfahren, was Jesus ihnen gesagt hat. Aber ein Stück weit trifft uns dieses Kapitel 2, wie die Jünger damals vor dem Leiden Jesu. Sie hatten eine gute Zeit mit Jesus. Gott selbst auf der Erde. Sie schauen seine Werke. Sie sehen sein Handeln. Sie sehen einen vollkommenes Vorbild. Sie sehen Menschsein in der vollkommensten Form inmitten einer Welt der Ungerechtigkeit. Sie sehen, wie er heilt, wie er dem Vater vertraut, wie er mit jeder Not umgeht. Sie sehen ihn als den Herrn über die Stürme, über die Krankheiten, über die Aussätzigen, über den Tod. All das sehen sie. Was für eine herrliche Zeit. Und dann kommen sie zum Tempel und sie sagen, schau doch her, wie herrlich dieser Tempel ist. Und was macht Jesus? Er sagt, wird alles niedergerissen. Ich möchte, dass wir da hineingucken, weil jetzt und uns selbst mit hineinnehmen. Wisst ihr, was das bedeutet? In einer herrlichen Zeit, wo man gewissen Frieden hat, wo alles gut läuft, warum sollen wir uns die negativen Dinge anschauen? Warum schwarz malen? Es gibt so Oberfromme, die sagen, lass uns doch uns mit Christus beschäftigen. Mehr mit Christus beschäftigen. Warum sage ich, das ist so Oberfromme? Weil sie sich nicht mit Christus beschäftigen. Sie suchen den Trost darin, dass sie der Realität entfliehen wollen. Das ist kein Trost. Das ist ein Ersatztrost. Diese Christen brauchten Verfolgung, um sich mit Christus zu beschäftigen. Sie brauchten Leid, sie mussten entwurzelt werden, damit ihr Glaube gegründet ist. Sie mussten durch diese Anfechtungen und Schwierigkeiten gehen, damit ihre Hoffnung nicht eine menschliche, irdische Hoffnung ist, ein Ersatz für das Echte, was Gott gibt. Damit sie nicht bei sich selbst und bei ihren Kräften bleiben, sondern wirklich mehr und mehr in Übereinstimmung kommen mit dem, was Jesus gesagt hat, ohne mich könnt ihr nichts tun. Jetzt schlagen wir einfach mal auf, schaut, wie Jesus das in Lukas 21 zum Beispiel erklärt. Wir haben es im Matthäus-Evangelium, aber ich möchte einfach mal bei Lukas uns das anschauen. Lukas 21, Vers 5, da heißt es, und als etliche von dem Tempel sagten, dass er mit schönen Steinen und Weihegeschenken geschmückt sei, sprach er, was ihr da seht, es werden Tage kommen, wo kein Stein auf dem anderen bleiben wird, der nicht abgebrochen wird. Das ist ein negatives Denken, oder? Jesus macht aber weiter. Er sagt und sprach, habt Acht, seid wachsam, dass ihr nicht verführt werdet. Denn viele werden unter meinem Namen kommen und sagen, ich bin es, und die Zeit ist nahe, lauft ihnen nicht nach. Wenn ihr aber von Kriegen und Unruhen hören werdet, schaut weg. Das machen wir gerne mit den Nachrichten, ne? Wir klicken die an, die uns angenehm sind. Nein, er sagt nicht, schaut weg, er sagt so, erschreckt nicht, das muss zuvor geschehen, aber das Ende ist noch nicht, kommt nicht so bald. Denn, und er sprach zu ihnen, ein Heidenvolk wird sich gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es wird hier und dort große Erdbeben geben, Hungersnöte, Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel werden sich einstellen. Vor diesem allen aber werden sie Hand an euch legen. Also wir sehen hier Naturkatastrophen von furchtbarem Ausmaß und Jesus sagt, rechnet damit, es muss kommen, es ist so bestimmt. Warum ist das für den Glauben wichtig? Ich sag dir, oder ich glaube, das Entscheidende für unseren, diese Aussagen sind so entscheidend für unseren Glauben, weil unsere Hoffnung auf diese Welt so nahe an unserem Herzen liegt. Und der Herr sagt, rechnet damit, es wird alles untergehen. Der Fürst dieser Welt ist gerichtet und die Erde dieser Welt wird zerstört werden. Das ändert alles. Warum willst du da Trost und Erfüllung und Hoffnung suchen? Aber es geht weiter. Was wird das Erste sein, was die Gläubigen erfahren werden? Er sagt, vor diesem allem aber werden sie Hand an euch legen und euch verfolgen und in Synagogen und Gefängnisse übergeben und vor Könige und Fürsten führen um meines Namens willen. Das wird aber euch Gelegenheit zum Zeugnis geben. Das ist die Perspektive des Glaubens. Die Perspektive des Glaubens sagt, ich sehe hier Gottes Handeln und Gottes Handeln in diesen Seuchen, in diesen Verfolgungen. Jetzt kommt die Verfolgung und meine Perspektive ist nicht, wie kann ich möglichst wenig Verfolgung erleiden? Wie kann ich möglichst wenig Leid dieser Welt aushalten müssen? Der Jesus bringt ihnen eine andere Perspektive. Er sagt, wie kann ich, diese Dinge sind von Gott bestimmt, um sein Zeugnis möglichst groß zu machen. Also er will meinen Blick auf das Zeugnis richten für seinen Namen, dass Menschen errettet werden. Er will mir vor Augen stellen, wie vergänglich aller Reichtum, alle Güter, alle Ehre dieser Welt ist. Aber wie entscheidend es ist, dass sie an Christus Jesus glauben. Weil wenn sie nicht an Christus Jesus glauben, gehen sie verloren. Sie gehen verloren. Und schaut, was er macht. Er bringt in uns seine Gesinnung hervor, dass wir den Feinden des Evangeliums, denen, die uns Unrecht tun, am allermeisten wünschen, dass sie zur Buße kommen und errettet werden. Das will er von ihnen. Das ist seine Gesinnung, das ist Vaters Gesinnung. Dass sie mehr beschäftigt sind, im Gebet dafür zu ringen, dass Gott den Festus bekehrt. Dass Gott den Kerkermeister bekehrt. Und Gott hat große Wunder getan. Und dann geht er weiter und sagt hier, so nehmt euch nun zu Herzen, dass ihr eure Verteidigung nicht vorher überlegen sollt. Also kümmert euch nicht um eure Sicherheit, denn ich will euch Weisheit und Fähigkeit zu reden geben, der alle eure Widersacher nicht werden widersprechen noch widersetzen können. Das sollst du nicht tun im Bewusstsein, dass du es kannst, sondern im Bewusstsein, dass er es zu tun vermag. Und dann sagt er, und ihr werdet aber auch von Eltern und Brüdern und Verwandten und Freunden ausgeliefert werden und man wird etliche von euch töten. Ich habe so einen Vortrag gehört, der sagt den Totalitarismus, und den kennen wir ja an vielen Stellen heutzutage, gibt es ein erstaunliches Phänomen. Familien in der DDR, als die Stasi-Akten freigegeben wurden zum Teil, haben Auskunft gefordert, wer sie früher mal angezeigt hat. Also sie haben Leid gehabt, weil sie angezeigt wurden, die Stasi hat sie zum Verhör gebracht. Und in den meisten Fällen war es die eigene Familie. In den meisten Fällen war es die eigene Familie. So wirkt diese Gehirnwäsche. So wirkt diese Menschenfurcht. Jesus sagt es hier voraus. Er sagt es aber seinen Jüngern. Und er sagt wiederum, rechnet damit. Er sagt nicht, misstraue jeden deiner Verwandten. Nein, er sagt, rechne damit, aber bewahre den Glauben. Jesus sagt es, um ihren Glauben auszurichten. Und ihr werdet von allen gehasst werden, um meines Namens willen. Doch kein Haar von eurem Haupt wird verloren gehen. Und jetzt schaut, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Er sagt seinen Jüngern, gewinnt eure Seelen durch euer standhaftes Ausharren. Ich überspringe, ich lese ab Vers 25. Und ich möchte einfach, dass wir hineintauchen, weil Jesus hier seine Jünger damit konfrontiert, die in ähnlicher Weise sind wie wir. Uns geht es gut, wir haben noch Sicherheit, wir empfinden es als sicher, gewisserweise sicher. Aber Jesus sagt, ich möchte, dass ihr diese Dinge vor Augen habt. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne, Mond und Sternen und auf Erden, Angst der Heidenvölker von Ratlosigkeit bei dem Tosen des Meeres und der Wogen. Und dann kommst du in die Gesellschaft, wo Angst der Heiden bestimmend ist. Wandle würdig des Evangeliums, Hoffnung und Glaube in einer Welt, wo Angst und Ratlosigkeit die Menschen, die Gesellschaft bestimmt, beherrscht. Da die Menschen in Ohnmacht sinken werden vor Furcht und Erwartung dessen, was über den Erdkreis kommen soll, von Gott bestimmt, denn die Kräfte des Himmels werden erschüttert werden. Und dann werden sie den Sohn des Menschen kommen sehen, in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn dies aber anfängt zu geschehen, so richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Hier haben wir von dem Herrn Jesus selbst eine Anweisung, aber auch ein hilfreiches Unterscheidungsmerkmal des Glaubens. Der Glaube fürchtet sich nicht in das Übel dieser Welt hineinzuschauen. Ich meine jetzt nicht, dass wir in den Dreck wühlen, sondern ich meine in dem, was der Herr Jesus gesagt hat, es zu erwarten. Wir müssen diese Texte studieren, wir müssen die Offenbarung lesen, wir müssen die Warnung des Herrn Jesus nehmen und sagen, jawohl, du hast es gegeben. Aber es gibt viele, die bleiben dabei stehen. Der Glaube bleibt nicht bei den Ereignissen, bei den furchtbaren Ereignissen stehen, sondern der Glaube sagt, hier sind Gottes Zeichen, er kommt. Er kommt, er ist nahe. Der erwartete Bräutigam kündigt sich an. Die Rufe, er kommt, gehen ihm voraus. Die Umstände sagen es. Die Gemeinheit, die Gerechtigkeit, der Mensch der Bosheit und der Gesetzlosigkeit sagt uns, der Herr kommt, mache dich bereit, deinem Bräutigam zu begegnen. Das, was gemeint ist, erhebt eure Häupter, weil eure Erlösung naht. Was ist der Strom deiner Gedanken? Ich komme zurück. Was ist der Strom deiner Gedanken? Höchstmöglich Erfüllung und Befriedigung in diesem Leben zu suchen oder Erlösung zu suchen. Willst du erlöst werden von diesem Todesleib? Von deiner Versuchbarkeit? Von deiner mangelnden Christuserkenntnis? Von der Schwachheit des Glaubens? Der Herr kommt, der Herr kommt. Dann wird alles an uns erfüllt, was er verheißen hat. Und ich werde nicht nur erlöst, also ich bin dann nicht nur gerechtfertigt, sondern vollkommen von der Sünde erlöst und von einer Welt der Gottlosigkeit, von dem großen Leid, das kennt nur ein Gotteskind, dass der Herr scheinbar ferne ist, weil ich ihn nicht mehr sehe, weil in der stillen Zeit die Bibel tot ist, weil meine Gebete wie gegen die Decke sind, all diese Dinge hören dann auf. Dann sehe ich ihn von Angesicht zu Angesicht und jauchze über den Gott meines Heils. Weil eure Erlösung naht, merkt ihr, es zeigt uns, wohin unsere Augen gerichtet sind. Deswegen sagt er, seht den Feigenbaum. Schaut, was es bedeutet. Ihr sagt, okay, man kann am Baum sehr gut sehen, wann die Früchte kommen. Und er sagt, schaut auf die Ereignisse, ihr werdet sehen, der Herr ist nahe. Vers 30, noch Himmel und Erde werden vergehen, aber meine Worte werden nicht vergehen. Okay, was brauche ich jetzt für eine Haltung? Jesus fasst nun die Haltung, die sie brauchen, sehr klar zusammen. Er sagt, habt Acht auf euch selbst. Hab Acht auf euch selbst. Glaubst du, dass du auf dich selbst achten musst? Manche Leute glauben, sie müssen nur darauf achten, dass sie kein schlechtes Gewissen haben. Dann ist alles in Ordnung. Spurgeon hat dazu gesagt, das ist sehr hilfreich, das Gewissen ist Gottes Mittel, uns zu bewahren, ja. Genauso wie dein Immunsystem, dein Schmerzempfinden, Gottes Mittel für deinen Körper ist, damit du dich um gewisse Wunden an deinem Körper kümmerst. Es tut nicht einfach so weh, sondern es tut weh, damit du dich darum kümmerst. Aber wisst ihr, was ich machen kann gegen gewisse Schmerzen? Ich kann eine Betäubungstablette nehmen, dass ich das nicht mehr fühle. Da brauche ich mich nicht um zu kümmern. Ich kann für meine Zahnschmerzen, wo ich dringend zum Zahnarzt müsste, eine Betäubungstablette nehmen, dass mein Zahn nicht mehr wehtut. Ganz einfach. Und da kann ich mit meinem faulen Zahn weiterleben. Und ich kann mein Leben lang diese Betäubungstablette nehmen. Kleine Sünden, kleine Kompromisse, sagt Spurgeon, sind wie diese Betäubung. Sie lullen das Gewissen ein und ich kann mit vielen Sünden leben. Und mein Gewissen schlägt nicht aus, weil ich mich an die Kompromisse gewöhnt habe. Nun denkt der Kopf nur noch, warum ist das gerechtfertigt als Christ, dieses oder jenes zu tun, statt dass er darüber nachdenkt, wie kann ich Gott besser, wohlgefälliger dienen. Nun fängt er an, sich zu rechtfertigen, dass man auch, wenn man das und das macht, weil es zur christlichen Freiheit gehört, ein guter Christ sein kann, statt die Sachen umzudrehen und zu sagen, wie kann ich in dieser Welt ein eindeutigeres, besseres Zeugnis sein für den Namen des Herrn? Statt dass er sich Sorgen macht, dass die Dinge des Alltags ihn gefangen nehmen, sodass er die geistlichen Dinge vernachlässigt, rechtfertigt er die Vernachlässigung der geistlichen Dinge, weil sie ja nicht böse sind, weil er Dinge macht, die nützlich sind und hilfreich. Merken wir, das, was Gott gegeben hat, um uns wirklich für die Ewigkeit auszurichten, wird auf einmal das Mittel zur Rechtfertigung für das Fleisch und für die fleischlichen Sünden und für die Diesseitigkeit und für eine irdische Gesinnung. Und Jesus sagt ganz klar, habt Acht auf euch selbst, dass eure Herzen nicht beschwert werden durch Rausch und Trunkenheit und Sorgen des Lebens und jener Tag unversehens über euch kommt. Er spricht hier zu seinen Jüngern und sagt, ihr könntet euch selbst ihr könntet Dinge in eurem Leben rechtfertigen, dass der Tag wiederkommt und ihr seid nicht vorbereitet, ihr seid überrascht. Ihr werdet genauso überfallen wie die Gottlosen. Und das ist nicht die Bestimmung des Gläubigen. Denn wie ein Fallstrick wird er über alle kommen, die auf dem ganzen Erdboden wohnen. Ein Fallstrick wird nicht erwartet. Du gehst in bester Sicherheit und der Fallstrick fällt und du bist gefangen. Und jetzt schaut, was er uns hier zeigt, wie wichtig, was für eine Haltung wir brauchen. Darum wacht jederzeit. Darum wacht jederzeit. Okay, ich soll also jederzeit wachsam sein wie ein Soldat im Land des Feindes. Er muss jederzeit wachsam sein. Das ist die Haltung, die der Herr uns als Empfehlung, nicht nur als Empfehlung, als dringenden Rat, als Erbe, wir würden sagen, als Erbe vor seinem Tod gibt. Wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen. Warum sollen die, die gerechtfertigt sind, bitten, dass sie gewürdigt werden, diesem allem zu entfliehen? Es gibt viele Antworten. Die Frage, die du stellen musst, ist es für dich eine Notwendigkeit, dieses zu beten? Wenn nicht, stimmt was zwischen dir und Christus nicht. Du beurteilst deine eigene Gefahr nicht so, wie er sie beurteilt. Er sagt, bete zu jeder Zeit, dass du gewürdigt bist, dem zu entfliehen. Was brauche ich denn, um gewürdigt zu werden? Ich brauche einen klaren Blick auf Christus, dass die Anfechtungen des Lebens mich nicht von Christus wegtreiben, sondern zu ihm hinführen. Ich brauche es, gestärkt zu werden durch seinen Geist, zu allem Ausharren, zu aller Langmut, mit Freuden, damit ich nicht zweifle in den Anfechtungen, sondern mein Glaube gestärkt wird und zu ihm die Zuflucht nimmt. Ich brauche ein gefestigtes Herz, damit die Anfechtung mich nicht in meiner schwachen Stunde überwältigt und ich gefangen weggezogen werde. Darum wacht jederzeit und bittet, dass ihr gewürdigt werdet, diesem allem zu entfliehen, was geschehen soll, und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Und vor dem Sohn des Menschen zu stehen. Ich habe länger gebraucht, als ich dachte, aber wir schauen jetzt nochmal in den 2. Thessalonicher Brief. Schaut, was hier steht. Wir bitten euch aber, ihr Brüder, wegen der Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus und unserer Vereinigung mit ihm. Und stellen uns jetzt hier in diesem Kontext die Frage, wie viel Wert, wie wichtig ist dir die Wiederkunft des Herrn? Fragt nach. Viele reden davon, wie wichtig es ist, aber sie meinen, dass sie ihr Leid aufhört, dass Gott ihre Probleme löst, dass sie diese Krankheit nicht mehr haben und das nicht mehr haben. Und auch wenn das alles sein darf, wir haben es so schön gesungen, du, mein Jesus, bist mein Leben, bist allein mein köstlich Teil. Ist deine Sehnsucht die Vereinigung mit Christus? Ist deine Sehnsucht die Vereinigung mit Christus? Eine Braut sehnt sich nach dem Tag der Hochzeit, nach der Vereinigung mit dem Bräutigam. Das ist das Bild, das der Jesus gebraucht. Ist deine Sehnsucht die Vereinigung mit Christus? Diese Gläubigen machten sich Sorgen, weil ihnen gesagt wurde, es könnte sein, dass der Herr schon gekommen ist und ihr seid da geblieben. Es war falsch, natürlich war das falsch. Paulus warnt sie davor, er zeigt hier, wie Gläubige verführt werden können. Wir haben hier ein praktisches Beispiel dafür, wie recht der Herr Jesus hatte, dass so viele Meinungen und Richtungen die Gemeinde durchfluten könnten, sodass sie nicht mehr unterscheiden können, worauf es ankommt. Also deswegen sagt er, wir bitten euch aber, Brüder, wegen der Wiederkunft des Herrn Jesus, unserer Vereinigung mit ihm, lasst euch nicht so schnell in eurem Sinn, in eurem Verständnis erschüttern oder gar in Schrecken jagen, weder durch einen Geist, noch durch ein Wort, noch durch einen angeblichen von uns stammenden Brief, als wäre der Tag des Christus schon da. Ich muss das hier kurz fassen, wir gehen dann einfach da nächstes Mal weiter. Der Tag des Christus ist hier offensichtlich die Wiederkunft Christi und sie beinhaltet die Vereinigung mit Christus. Viele Leute versuchen das zu trennen, das ist die Entrückung, der Tag Jesu Christi, der Tag des Christus, der Tag des Herrn und so weiter. Und dann trennen sie das Ganze auf. Wir haben keine Rechtfertigung in der Bibel davon. Kapitel 1 haben wir es ganz klar gesehen. Was heißt es? Sie, Vers 7, euch, die ihr bedrängt werdet, mit Ruhe, gemeinsam mit uns bei der Offenbarung des Herrn Jesus, vom Himmel her mit den Engeln seiner Macht, in flammendem Feuer, wenn er Vergeltung üben wird an denen, die Gott nicht anerkennen, an denen, die im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus nicht gehorsam sind. Es ist ein Tag. An dem Tag, sagt er, an dem Tag, wo ihr mit Christus vereinigt werdet, wird Gottes Gericht über die ganze Erde kommen. Flammendes Feuer. Für wen? Für den, die Christus nicht anerkennen, die dem Evangelium nicht gehorchen, die die Wahrheit nicht lieben, ja, die die Wahrheit verworfen haben. In einem Vortrag über die Grundlage von Totalitarismus sagte ein Professor sehr schön, er sagt, die erste Grundlage, dass überhaupt so eine Herrschaft möglich ist, ist der Verlust der Wahrheit. Der Verlust der Wahrheit. Man liebt nicht mehr die Wahrheit. Das sagt der Herr Jesus. Hier sagt er es genau gleicherweise. Er sagt, schaut, das Evangelium kommt und nichts bezeugt sich dem Gewissen so sehr wie das Evangelium von Jesus Christus. Und wer dem nicht gehorcht, wird ihn als Richter erwarten müssen. Aber dies ist der Tag der Erlösung. Sie werden Strafe erleiden, ewiges Verderben vom Angesicht des Herrn und von der Herrlichkeit seiner Macht. Nein, nichts ist mehr zu fürchten, weder die Hölle noch die Gerichte, als der Herr selbst. Es ist Gott, der hier zu fürchten ist. Aber dies ist der Tag der Erlösung, der Tag der Kinder Gottes, wo sie ihren Bräutigam sehen werden, wo sie auf ewig mit ihm vereinigt werden. Worauf willst du blicken? Schaut, der Gläubige schaut zwar auf die Endzeit und schaut auf all die Dinge, die der Herr als Gericht angekündigt hat, aber er bleibt nicht, seine Augen bleiben nicht bei den Wellen, wie es bei Petrus ist, sondern sie bleiben auf den Herrn gerichtet. Er freut sich trotz der Bedrängnisse. Warum? Weil es die Ankündigung, der Ruf ihres Bräutigams ist. Ich komme, ich komme, ich komme bald. Und so betet der Gläubige mit, komme bald, Herr Jesus. Ich schließe mit zwei Versen aus dem Römerbrief. Römer Kapitel 15, wer mitlesen möchte. Auch diese Gemeinde wurde verfolgt. Paulus muss ihnen schreiben, dass sie sich rühmen in aller Bedrängnis und dass die Bedrängnis schnell vorübergehend und leicht ist. Aber nachher fasst er das zusammen in seinen letzten Wünschen. Und ich lese hier einmal Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden, also Kapitel 15, Vers 4, denn alles, was zuvor geschrieben worden ist, wurde zu unserer Belehrung zuvor geschrieben, damit wir durch das Ausharren und der Trost und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ich will das gar nicht mehr hören, das macht mich nur unruhig. Nein, durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung fassen. Ist die Offenbarung für dich ein Buch des Schreckens und des Elends oder ein Buch des Trostes? Für Christen in der Verfolgung war es eins der tröstreichsten Bücher überhaupt. Durch das Ausharren und den Trost der Schriften Hoffnung haben. Und jetzt sagt er, der Gott des Ausharrens und des Trostes, also Gott ist ein Gott des Ausharrens und des Trostes. Du kommst also in Situationen, wo du Gott in diesen Eigenschaften nur erkennst, wenn du Ausharren und Trost brauchst. Dann merkst du, Gott ist ein Gott des Ausharrens und des Trostes. Er gebe euch untereinander eines Sinnes zu sein, Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. In Bedrängnis? Ja, in Bedrängnis. Weil du Gott erkannt hast. Weil du erkannt hast, wie groß der ist, der über alle Bedrängnis herrscht. Und jetzt noch der Vers 13. Der Gott der Hoffnung aber erfülle euch mit aller Freude und Frieden im Glauben. Wie herrlich ist dieses Wort. Nicht Freude und Friede im Spaß, im Verdrängen der Realität. Nein, Freude und Friede im Glauben, in der Hoffnung, Warum? Weil die Hoffnung für dich so gewiss ist, weil sie vom Gott der Hoffnung kommt, weil der Glaube so sicher auf das, sich auf das gründet, was Gott gesagt hat, dass du Freude und Friede in Bedrängnis hast. Die andere Freude vergeht, sobald das Pech dich verfolgt, sobald du krank wirst, sobald du einen Unfall hast. Dies sind Freude und Friede, die jedes Leid überstehen, weil sie von dem Gott der Hoffnung kommen. Und dann geht er weiter und sagt mit Freude und Frieden im Glauben, dass ihr überströmt in der Hoffnung, dass ihr überströmt in der Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das kann nur Gott. Aber dafür gab uns Gott seinen Geist. Gott gab uns seinen Geist, um uns Christus in der Not zu offenbaren und die Herrlichkeit des Gottes, des Trostes, des Ausharrens und der Hoffnung zu erkennen und zuzunehmen in allen Nöten von Kraft, zuzunehmen in der Kraft Gottes, sodass unser Zeugnis zunimmt in allen Schwierigkeiten. Warum? Weil eben der Glaube dann als bewährt und herrlich dem entspricht, der uns die Verheißung gab. Amen.